In der Pflege ist es so, es gibt zwei Gruppen. Entweder die einen sagen, bah, pfui, das kann ich nicht sehen, das will ich nicht. Da hatte ich selbst genug Kollegen, die dann immer gesagt haben, dass du sowas machen kannst. Also das ist ja nichts für mich. Und dann gibt es die, die lieben das und das kann gar nicht schlimm genug sein. Und so tief und übelst riechen, das, da gewöhnt man sich auch irgendwie dran. Also die Hemmschwelle geht dann auch in dem Bereich über die Jahre dann auch verloren.
Pflege faktisch, der Pflegepodcast. Powered by MediFox Dahn.
Die Wundversorgung von chronisch und schwer heilenden Wunden erfolgt seit der Aktualisierung der HKP-Richtlinie durch spezialisierte Pflegedienste bzw. Pflegedienste als spezialisierter Leistungserbringer. Und für diese Spezialisierung gelten auch besondere Anforderungen an die Qualifikation der verantwortlichen Pflegefachkraft. Somit brauchen die nämlich eine zertifizierte Weiterbildung als Wundmanager. Und in dieser Folge spreche ich mit Martin Wrede. Martin ist nämlich zertifizierter Wundmanager und arbeitet eben in einem spezialisierten Pflegedienst. Und warum Martin Wunden im Allgemeinen so spannend findet und wie hoch die Erfolgs- bzw. die Heilungsquoten von Wunden im ambulanten Bereich sind, das erfahren wir hier im Podcast. Und außerdem erklärt mir Martin die Unterschiede zwischen der S3-Leitlinie zur Versorgung von Wunden und eben den Expertenstandards bei uns in der Pflege. In diesem Sinne einfach diese Folge im Podcast hören. Ich freue mich auf dich. Hallo und herzlich willkommen, lieber Martin, hier bei mir im Podcast bei Pflege faktisch. Und ja, wir sprechen heute über das Thema Wunden und die Wundversorgung und unter anderem auch über die aktualisierte S3-Leitlinie. Und ich muss das jetzt ablesen, weil das hat so einen langen Namen, dass die Lokaltherapie schwer heilender und oder chronischer Wunden aufgrund von peripher arteriellen Verschlusskrankheiten, Diabetes mellitus oder chronischen venösen Insuffizienz. Aber das nur am Rande. Und Martin, du bist Fachkraft und ausgebildeter und zertifizierter Wundmanager. Das finde ich total spannend und arbeitest in einem spezialisierten Pflegedienst. Und ja, das ist der Pflegedienst Engel von der Ruhe. Eine Podcast-Folge habe ich mit dem Christian schon gemacht, mit einem Geschäftsführer. Und jetzt freue ich mich sehr, dass wir ganz praktisch auch in die Folge eintauchen. Und Martin, vielleicht einmal zum Anfang. Als zertifizierter Wundmanager sind Wunden irgendwie so dein Steckenpferd. Und wieso hast du dich auf dieses Thema spezialisiert? Also was findest du an Wunden und der Wundversorgung eigentlich so gut?
Also erstmal, mein Name ist Martin Wrede. Ich bin von Hause aus Krankenpfleger, Wundexperte und Fachtherapeut für chronische Wunden. Das baut sich nacheinander sukzessive auf. Also man muss erstmal klein anfangen, dass man dann auch die einzelnen Stufen so erklimmen kann. Man könnte das auch nochmal toppen durch einen Pflegefachtherapeuten. Das ist aber mehr für den stationären Bereich. Für den ambulanten Bereich reicht das vollkommen aus. Wir sind halt eben ein Pflegedienst, der sich auf die Versorgung von chronischen und schwer heilenden Wunden halt spezialisiert hat. Sind 2021 gestartet, sind jetzt so seit etwas über 2 Jahren auf dem Markt, haben uns sukzessive weiterentwickelt, versorgen aktuell mit circa 13 Wundexperten und noch einer Kollegin, die jetzt auch fertig ist zum Fachtherapeuten, circa 100 bis 120 chronische Wunden, die also auch wirklich alle schwer zu versorgen sind. Und haben uns halt darauf spezialisiert. Steckenpferd deswegen, also ich habe damals meinen Zivildienst noch gemacht und da war ein Patient, da muss ich immer wieder dran denken, der wurde in der Häuslichkeit versorgt und die Ehefrau hatte das zu Hause getan. Und der war wirklich dann von der Wirbelsäule an, von Halswirbelsäule bis zum Becken, war die Wirbelsäule komplett frei. Wo ich mich dann gefragt habe, wie kann so etwas entstehen? Man konnte wirklich mit der Pinzette jeden einzelnen Wirbel sehen und das hat mich damals so geprägt. Wir haben dann die Wunde auch versorgt und so weiter. Das fand ich so bezeichnend, dass ich gedacht habe, ich möchte da ein bisschen mehr darüber erfahren, wie kann sowas entstehen, was ist die Ursache. Und dadurch hat sich das im Prinzip der Laufe der Jahre dann so entwickelt. Dann während der Ausbildung, ich wurde immer in Bereichen eingesetzt, wo Wunden waren. Ich weiß noch, ich sollte meinen Einsatz damals auf der Kinderstation am Krankenhaus machen. Da gliederte sich aber eine Gefäßchirurgie dran an. Und ich musste dann den Gefäßchirurgen zeigen, wie man die Wunden verbindet. Ich habe die Kinderstation im Prinzip nie gesehen, obwohl die auf der anderen gleichen Station war. Aber ich wurde da schon immer irgendwie eingesetzt, warum auch immer. Vielleicht war es damals auch schon so meine Berufung, sagen wir es mal so. Also man muss auch Spaß daran haben.
Ja, ich hatte schon überlegt, ob das so mein Thema wäre. Also ich habe ja viele lange Jahre in der Akutklinik in der Onkologie gearbeitet. Da hatten wir auch viel mit Wunden zu tun.
Ja.
Aber ich muss schon sagen, also so ganz mein Lieblingsthema und so ganz mein Faible war es jetzt irgendwie nicht. Also auch nicht so, dass ich sagen würde, okay, ich mache mich da auf den Weg, um mich weiter zu qualifizieren. Also von daher finde ich das ganz spannend, einfach zu fragen. Ne? Man ist ja dann irgendwie so von der Prägung oder man rutscht dann ja irgendwie so in Themen rein. Und Wunden finde ich schon auch durchaus interessant, aber auch schon sehr speziell, muss ich schon sagen.
Ja, das Gute ist halt eben, man kriegt natürlich auch dann, man sieht den Erfolg. Meistens, ja, wenn es jetzt nicht gerade eine onkologische Wunde ist, man sieht den Erfolg, man spürt auch die Dankbarkeit der Patienten. Man kann mit relativ einfachen Dingen auch wirklich große Wunden auch zum Abheilen bringen. Mhm. Und diese Dankbarkeit, also das ist schon echt auch wirklich eine positive Erfahrung, die man auch dann zu schätzen weiß. Mhm. In der Pflege ist es so, es gibt zwei Gruppen. Entweder die einen sagen, bah, pfui, das kann ich nicht sehen, das will ich nicht. Da hatte ich selbst genug Kollegen, die dann immer gesagt haben, dass du sowas machen kannst. Also das ist ja nichts für mich. Und dann gibt es die lieben das und das kann gar nicht schlimm genug sein und so tief und übelst riechen, da gewöhnt man sich auch irgendwie dran. Also die Hemmschwelle geht dann auch in dem Bereich über die Jahre dann auch verloren. Mhm. Das erlebe ich ganz oft, dass dann Leute sagen, erschrecken sich aber nicht, wenn sie jetzt gleich die Wunde sehen, dann sage ich dann schon immer, also hören Sie mal, ich habe schon wirklich fast alles in meinem Berufsleben gesehen, das werden wir schon in den Griff kriegen, denke ich mir mal. Und dann sind die auch schon mal ein bisschen beruhigt. Man muss die auch ein bisschen abholen und mitnehmen. Ne?
Ja, klar, also ja, das stimmt. Ich glaube, dass wenn man sich damit beschäftigt und wenn man dann sich auch vielleicht ein Stück weit dran gewöhnt oder die eine oder andere Wunde dann schon einfach auch gesehen hat, fällt es einem wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher.
Ja.
Und jetzt hast du gesagt, ihr habt euch 2021 schon auf den Weg gemacht.
Ja.
Und ihr seid ja auch ICW zertifiziert. Kannst du da vielleicht noch, habe ich das richtig gesagt, kannst du da noch irgendwas zu diesem Wundsiegel und zu dieser Zertifizierung sagen?
Also es war so eigentlich geplant, wir wollten uns erstmal auf die Wundversorgung spezialisieren und haben wir so ein bisschen auch darüber gesprochen, ja, vielleicht machen wir mal das Wundsiegel. Das ergab sich aber im Endeffekt nachher daraus, weil die Vergütungsstruktur sich ja über die Kostenträger sich ja noch nicht so weit entwickelt hatte. Und dann haben wir im Prinzip aus Langeweile, sag ich immer so aus Spaß, als Beifang haben wir uns dann das ICW-Siegel gegönnt. Das war sehr, sehr viel Arbeit, weil man muss sehr viel Qualitätsnachweise halt erbringen. Das war auch ein Prozess, der hat über ein halbes Jahr gedauert. Das mussten wir auch vorbereiten. Dann kam es dann vor einem Jahr zur Prüfung über den ICW und wir hatten unsere Hausaufgaben gemacht. Wir mussten ein umfangreiches QM schreiben. Wir mussten die Strukturen dafür schaffen, personell von den Räumlichkeiten her. Und haben dann im Prinzip dadurch das ICW-Siegel erlangt, weil wir diese hohe Qualität halt eben haben. Was sich jetzt im Nachhinein als positiv entwickelt, weil wir haben eine ganz andere Außendarstellung. Mhm. Es gibt ja auch viele Einrichtungen hier im Ruhrgebiet, die ja auch das ICW-Siegel tragen. Wir sprechen dann mittlerweile auf Augenhöhe. Die wissen, wie wir ticken. Wir wissen, wie die ticken. Mhm. Das ist also schon mal eine ganz andere Ebene, als wenn man jetzt als einfacher Pflegedienst dahin gehen würde oder als Einrichtung was sagen würde, dann hat das nicht den Stellenwert. Man kennt sich. Netzwerkarbeit wird da in dem Bereich auch ganz, ganz groß geschrieben. Mhm. Und da sind wir auch echt bemüht dran. Und man merkt das halt einfach. Also es ist nicht jetzt nur noch der Raum Mülheim, den wir abdecken. Das geht bis nach Dortmund und Duisburg und auch in den Süden bis nach Düsseldorf zum Teil. Nicht nur Kliniken, auch die Wundzentren sind damit angeschlossen, fachärztliche Praxen. Das macht dann auch Spaß, wenn man untereinander so agieren kann.
Mhm. Ja.
Und deswegen das ICW-Siegel.
Und jetzt hast du gesagt, also trotz den Anforderungen, also ein umfangreiches Qualitätsmanagement, ihr selbst müsst weitergebildet sein, hat sich aber trotzdem insgesamt für euch ausgezahlt und sowohl in der Außendarstellung als wahrscheinlich auch in der Versorgungsstruktur, also bekommt ihr jetzt andere oder besondere Wunden mehr oder weniger zugewiesen?
Ja, auf jeden Fall, wir kriegen die anspruchsvollen Wunden. Ich sage immer so provokant, wir kriegen heute die Wunden, die Patienten haben, mit denen wir die früher ins Krankenhaus geschickt haben. Die kriegen wir heute nach draußen. So sieht's aus. So ist die Entwicklung. Das hätten wir früher draußen nie gesehen vor 20 Jahren. Und das Licht hat aber auch mit der Liegezeit in den Kliniken zu tun. Die müssen ja auch gucken, dass sie das irgendwie abgerechnet bekommen. Und das ist einfach, jeder Tag zählt da. Und dann kriegen wir die halt einfach raus. Und dann suchen die natürlich auch speziell Pflegebetriebe, die das auch widerspiegeln können und auch abdecken können. Was halt eben fehlt, ist die Vergütungsstruktur. Und da muss jetzt in naher Zeit was passieren.
Mhm. Ja, über die Vergütungsstrukturen und auch so die sektorenübergreifenden Versorgungsstrukturen hatte ich mit Christian in dem anderen Podcast schon gesprochen. Also von daher finde ich das ganz, ganz spannend einfach so insgesamt. Und jetzt hast du nochmal gesagt, ihr habt 120 chronische Wunden, habe ich das richtig verstanden?
Genau.
Die ihr in der Versorgung derzeit habt. Und was sind denn dann die häufigsten Wunden in der Versorgung? Also ist es ein diabetisches Fußsyndrom oder ist das alles? Also ich bin da nicht so versiert.
Das sind so die Klassiker. Im Prinzip sind es immer die offenen Beine. Also das kann venös oder arteriell bedingt sein. Dann natürlich die Diabetiker, die immer eine immer größere Gruppe einnehmen. Man geht ja mittlerweile davon aus, vor ein paar Jahren waren es noch 6 Millionen. Mittlerweile liegen wir bei knapp über 9 Millionen. Dunkelziffer könnten es auch schon über 10 Millionen sein. Das ist ein richtig teurer Markt. Da werden 21 Milliarden Euro jedes Jahr in nur allein für die diabetischen Füße mit ausgegeben oder für Diabetiker.
Ja.
Dann natürlich die Dekubitalgeschwüre an mehreren Stellen. Halt jetzt, es ist nicht immer nur der Steiß, heute mittlerweile auch die Ferse. Und das sind meist auch Wunden, die bringen die aus dem stationären Bereich mit. Warum aus dem stationären Bereich? Weil da auch Personal fehlt. Die haben gar nicht mehr die Zeit dazu, die Leute noch adäquat zu versorgen. Die kommen natürlich raus. Wir müssen das dann auffangen. Und natürlich als letztes haben wir natürlich auch noch die Tumorwunden. Ne? Die sind natürlich auch immer noch mit dabei. Die werden leider auch immer mehr. Und in der letzten Zeit kam auch Verbrennung mit dazu. Ne? So unser ganzes Portfolio im Prinzip. Aber Hauptmerk ist halt einfach offene Beine und diabetische Füße. Da haben wir also den Hauptfokus drauf. Gerade auch die venösen Geschichten. Da arbeiten wir auch ganz eng mit den Gefäßchirurgen zusammen. Das klappt hier wirklich sehr gut in Mülheim. Wir haben hier zwei wirklich gute Praxen. Wo wir auch kurze Dienstwege gehen können und das macht dann auch Spaß. Und auch hier auch eine sehr gute diabetologische Praxis. Deswegen, ich kann immer nur an alle Kollegen appellieren, schließt euch mit euren Fachärzten zusammen, setzt euch mit denen zusammen, erzählt, was ihr wollt, hört euch an, was die wollen. Und da muss man versuchen, einen gemeinsamen Konsens zu finden. Dann klappt das auch irgendwann. Das passiert nicht von jetzt auf gleich, aber so ein Jahr sollte man sich schon Zeit geben und dann fluppt das eigentlich auch.
Ja, das sind nochmal gute Tipps auch so in der Koordination oder in der Kommunikation mit untereinander, also mit den Arztpraxen und auch die ambulanten Pflegedienste. Und was ich noch ganz spannend finde, ich habe in der Recherche gelesen, ihr habt ein Wundmobil. Das kenne ich tatsächlich eher so aus, also bei uns hier in Hamburg, oder was heißt bei uns, aber im Norden in Hamburg gibt es so erste Ansätze, die auch ein Wundmobil haben, die vor allem auch bei den Obdachlosen eingesetzt wird. Wie setzt ihr das ein und wie wird das finanziert? Das finde ich noch ganz spannend. Also vielleicht kannst du noch zwei Sätze zum Wundmobil sagen.
Also das Wohnmobil haben wir im Ruhrgebiet auch. Das gibt es auch fast in jeder Stadt. Das wird aber von Ärzten ehrenamtlich betrieben. Unser Wohnmobil ist eigentlich mehr so für die Außendarstellung gedacht. Das heißt, die Fahrzeuge sind auch beschriftet mit Pflastern und so weiter. Mhm. Jeder weiß, wer kommt. Innen drin ist natürlich eine andere Ausstattung. Jeder Kollege hat eine eigene Verbandstasche. Wir haben Verbandskisten mit dabei. Also, dass wir den Patienten auch gut versorgen können in der Häuslichkeit. Und das ist eigentlich so unser Hauptaugenmerk, also dass die Autos gut bestückt sind und dass die Außendarstellung halt eben auch da ist. Und das bringt auch wirklich was. Wir werden auch auf der Straße schon angesprochen, macht sich echt bezahlt, muss ich sagen.
Mhm. Ja, finde ich total spannend. Und jetzt Wundversorgung in a nutshell, beziehungsweise nochmal ganz praktisch, wenn ich dich schon als Fachmann hier habe. Also ich hatte ja schon eingangs gesagt, einmal die S3-Leitlinie.
Ja.
Und die ist ja, also gefühlt in der Altenpflege ist sie nicht so bekannt. Das ist ja eher eine Leitlinie für den, also in meiner Meinung für die Akutklinik oder für das Krankenhaus. Was ich mich jetzt gefragt habe ist, was ist eigentlich die S3-Leitlinie wirklich und ist sie in Verbindung mit Krankenhaus zu sehen oder mit dem ICW? Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen den Expertenstandards? Also vielleicht kannst du...
Also grobe Kelle kann man sagen, der Expertenstandard ist von Pflegekräften für Pflegekräfte. Da geht es darum, wie die Patienten halt eben in der Häuslichkeit oder stationär versorgt werden sollen, nach den Richtlinien der Pflege, der DNQP, das federführend, läuft ja über Osnabrück. Die S3-Leitlinie ist ja der Goldstandard, das ist der höchste Standard. Es fängt mit S1, 2 und 3 an. S1 ist ja die Empfehlungsstufe, S2 ist dann schon, dass mal wenigstens eine evidenzbasierte Studienlage dazu gesichert ist. Und bei S3 ist es halt eben so, dass da nicht nur die Studienlage gesichert ist, es gab mehrere evidenzbasierte Studienlagen, dass sich daraus irgendwann so ein Goldstandard entwickelt. Das ist aber mehr für die Ärzteschaft im Prinzip. Aber auch wir arbeiten danach. Das ist auch für uns verpflichtend, unabhängig davon, ob wir jetzt beim ICW sind. Es gibt ja noch die DGFW, die Deutsche Gesellschaft für Wundversorgung. Und es gibt ja auch noch den Herrn Kammerlander. Die haben ja auch Wundmanager und zertifizierte Wundmanager in Anlehnung wie der Wundexperte und zertifizierte Wundexperte. Wir sitzen alle in einem Boot. Und wir müssen auch alle nach diesen Leitlinien arbeiten. Ne?
Und das bedeutet aber, dass ist im Expertenstandard die S3-Leitlinie verwurschtelt irgendwie, weil wenn ich mir die so die Expertenstandards angucke, also ich glaube, ich kenne die relativ gut und ich setze mich auch relativ viel mit denen auseinander, aber die S3-Leitlinie ist mir da nicht untergekommen, um ehrlich zu sein.
Nee, die, weil die grenzen das ganz klar ab, weil der Expertenstand ist einmal für die Pflege und S2, S3-Leitlinie ist mehr für die ärztliche Tätigkeit. Aber in Anlehnung dessen, nehmen wir zum Beispiel hier die Kompressionstherapie.
Ja.
Da ist halt eben der Standard halt eben so, dass der so verändert wurde, dass genau vorgegeben ist, mit welchen Materialien gearbeitet werden muss. Es muss ein Unterstrumpf, es muss eine Polsterwatte, es müssen Pilotten hin und es müssen Kurzzugbinden sein. Das ist der Standard. Und daran haben sich die Ärzte dann auch, wenn sie es verordnen, zu halten. Versuchen die natürlich mal wieder auszuklammern und sagen, nee, machen wir nicht, wir nehmen nur mal einen Kurzzugbinden, ist in Ordnung. Während der Expertenstandard auch schon wieder dann sagt, nee, wir müssen genauso wie die S3-Leitlinie das sagt, auch mit den gleichen Materialien arbeiten. Also die sind ziemlich nah beieinander angelegt, aber wie gesagt, die Expertenstandards sind halt eben für die Pflegenden und die Leitlinien mehr für die Ärzteschaft. Die brauchen ja auch irgendwo einen Leitfaden. Es kommt immer wieder vor, dass Ärzte davon nichts wissen wollen. Dann drucke ich denen dann auch immer gerne die S3-Leitlinie aus, sage, so, hier steht es aber drin, das ist ja hier Ihre Vorgabe, da müssen Sie ja nacharbeiten. Das ist ja nicht auf unserem Mist gewachsen. Man muss denen das immer wieder darlegen. Das ist auch mit Arbeit verbunden, aber wenn man das einmal geschafft hat, dann läuft das. Dann wissen die, oh, da sind ja Leute am Werk, die haben ja Ahnung.
Und wenn ihr nach den S3-Leitlinien eure Wunden versorgt oder in Abgrenzung zu den Expertenstandards, merkt ihr da einen Unterschied? Also sind die fachlich, abgesehen davon, dass es für die Ärzte ist, das habe ich schon verstanden, aber wenn ich einen Dekubitus nach Expertenstandard versorge und nach der S3-Leitlinie versorge, merkst du da fachlich einen Unterschied?
Also es gibt immer Schnittmengen. Das ist im Prinzip identisch, wobei als Pflegekraft sollte man immer natürlich an den Expertenstandard erstmal halten. Aber wenn es darum geht, um die adäquate Versorgung und ich brauche ein Argumentationsmittel, kann ich immer wieder gut die S3 und S2-Leitlinie auch dann ranziehen. Das ist gar kein Problem. Deswegen haben wir das auch damals bei uns extra beworben, dass wir nach beiden arbeiten. Also das ist auch ganz wichtig, dass wir alles mit abdecken.
Also würdest du schon empfehlen, wenn ich mich jetzt auf den Weg mache und ich finde jetzt doch nochmal meine Berufung im Thema Wunden, dass ich mich halt schon auch mit der S3
auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also wenn es um die Wundversorgung geht, sollte man die schon mal kennen und wissen. Das ist eine Grundvoraussetzung. Das brauche ich beim Arzt gar nicht aufzuschlagen. Denn der Expertenstandard, der interessiert ja nicht. Der ist leider so. Entschuldigung.
Ja.
Wie oft hat man das? Man sitzt in der Praxis und dann baut er sich vorhin auf und sagt, dann wer ist denn hier der Arzt? Ja, er natürlich. Wer hat die Therapie heute? Er. Also muss ich ihn ja mit seinen eigenen Waffen schlagen. Und dann komme ich mit den S2, S3-Leitlinien um die Ecke und sage, aber Herr Doktor, hier steht doch in Ihrem... in Ihrem Schreiben, wir müssen so und so arbeiten. Ach so, das haben Sie auch. Dann sind die einmal ganz baff.
Okay, also ist die Empfehlung, dass jeder Pflegedienst, der mit Wunden zu tun hat, sich auch mit der S3-Leitlinie auseinandersetzt und nicht nur ausschließlich auf den Expertenstandard beruft.
Richtig, es ist ja kein Hexenwerk. Ne? Also das sind ja nur ein paar Seiten und es ist ja nicht so, dass man da hunderte von Seiten durcharbeiten und durchlesen müsste. Man kennt ja seine Steckenpferde, wo es drauf ankommt. Ne?
Ja, ich hatte nur ich hatte halt geguckt und in der Recherche ist jetzt ganz präsent gewesen, dass Ende 2023 eben die Leitlinie, die S3-Leitlinie zur Versorgung von diabetischen Fußsyndrom und was habe ich jetzt gesagt, chronische Wunden, schwer heilende Wunden, chronische Wunden und periphere arterielle Verschlusskrankheit, dass die eben aktualisiert wurde. Und ich fand das ganz spannend, weil, wie gesagt, in meiner Wahrnehmung war das eher tatsächlich Krankenhaus und in der Altenhilfe ist es eben gar kein Thema gewesen in dem Sinne. Ne? Und deswegen dachte ich, ich frage dich auch nochmal, und was ist denn eigentlich der Unterschied genau? Und
das ist, wie wendet man das? Das muss ja auch mal geändert werden, das muss ja mal evaluiert werden. Wir haben ja manchmal noch ein paar Sachen, aber die sind ja über 10 Jahre nie bearbeitet worden. Da ist aber in der Entwicklung schon so viel passiert, dass das gar nicht übertragen worden ist. Und das muss dann auch irgendwann mal evaluiert werden.
Ja, klar. Ja. Und wenn du noch mal guckst, in der Wundversorgung von früher, bevor du, was heißt früher, aber von der Zeit, bevor du der Fachmann warst für die Wunden, obwohl du schon immer mit den Wunden nicht auseinandergesetzt hast, hat sich in der Wundversorgung generell was verändert, auch in der Peripherie, also in der ambulanten Versorgung?
Also ja, auf jeden Fall, die Qualität hat schon zugenommen. Es sind immer mehr auch jetzt andere Kollegen mit dabei, dass sie jetzt auch den Fachtherapeuten oder den Wundexperten machen. Und die Qualität ist natürlich auch in den anderen Betrieben verbessert worden. Aber es sind immer noch viel zu wenig Leute dabei, die sich damit auseinandersetzen. Wie gesagt, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, es gibt Leute, die finden Wunden gut und weniger gut. Und aber im Ganzen hat die Versorgungsstruktur sich schon gebessert. Man ist ja auch vernetzt und man merkt ja doch, wer da auch Spaß dran hat. Und wir kennen ja auch die anderen Pflegebetriebe und anderen Institutionen, die da auch mit agieren. Und man unterhält sich auch dann darüber. Ne? Das, also schon auch die Netzwerkarbeit hat sich bei uns auch schon gebessert. Wir unterhalten uns ja auch mit, wie gesagt, mit anderen Pflegediensten. Und das sind ja keine Konkurrenten, das sind ja für uns einfach nur Mitbewerber. Und wir können ja alle nur davon profitieren, wenn wir alle unsere Synergien dadurch bündeln und uns dadurch verbessern können, unserer Qualität.
Mhm. Und nochmal ganz praktisch, also aus deiner Erfahrung heraus, unabhängig von S3-Leitlinie oder dem Expertenstandard chronische Wunden, was denkst du, sind die größten Fehler, die man in der Wundversorgung, in der Peripherie, also im ambulanten Bereich bei chronischen Wunden machen kann? Vielleicht kannst du noch Tipps und Tricks erzählen oder vielleicht kannst du auch sagen, was hat sich bewährt?
Also es ist häufig immer noch so, dass viele Kollegen nicht wissen, wie man mit den richtigen Materialien umgeht. Zum Beispiel erleben wir das immer wieder, dass Packungen einfach geöffnet werden, es wird was abgeschnitten und dann kommt es wieder in die Packung zurück und wird dann nochmal verwendet. Fehler liegt aber auch bei den Ärzten. Die sagen denen das ja dann im Prinzip und sagen, ja, schneiden Sie was ab und dann tun Sie es in der Packung und dann können Sie es beim nächsten Mal noch nehmen, dann ist ja billiger. Ja, und da liegt ja schon der Fehler, weil derjenige, der das dann verwendet zum Beispiel, also ich als Anwender und ich schneide das ab und lege es auf die Wunde und das sieht jemand, dann hafte ich dafür, kommt zu einer Infektion, weil dann irgendwie Keime dran gekommen sind, dann ist es derjenige, der das dann da drauf legt. Und da kann der Arzt noch 100 Mal gesagt haben, ja, aber der Arzt hat mir das gesagt, das ist rechtlich dann gar nicht verbindlich, weil der haftet nicht dafür. Er ist ja nur der Verordner. Der dritte ist der Patient, der kann ja gar nichts sagen. Und als Anwender hafte ich dafür. Und das ist eine so der meisten Sachen, die mir auffallen. Das passiert bei uns auch noch manches Mal. Das sind aber dann Kollegen, die jetzt nicht hauptsächlich in der Wundversorgung arbeiten. Da muss man die natürlich dann auch immer wieder darauf hinweisen. Das steht aber auch auf jedem Medizinprodukt drauf. Das ist diese zwei, die durchgestrichen ist. Das ist ein ganz häufiger Fehler. Was auch viel passiert, sind Überversorgungen. Sprich, wir gucken immer nur, dass wir zum Beispiel eine Originalverpackung aufschreiben lassen. Das reicht in der Regel schon für mindestens 14 Tage bis 3 Wochen. Und dann erleben wir leider immer wieder den Fall, da kriegen Patienten dann 5, 6 Pakete verordnet. Aber so eine Wunde entwickelt sich ja in der Regel immer zum Positiven. Dann brauche ich gar nicht mehr so viel Material. Das ist auch so ein Hauptfehler. Und dann bleibt dieses Material über und wird dann irgendwann weggeschmissen oder landet im Keller. Und das ist auch mit so einer Geschichte. Und natürlich das mangelnde Fachwissen des Personals. Also ich sollte schon gucken, dass ich auch meine Kollegen darauf vorbereite, die dann zu einem Patienten fahren und denen dann auch eben sagen, pass mal auf, das ist jetzt hier ein Sonderfall. Da müssen wir so und so vorgehen, dass man auch miteinander schon im Vorfeld kommuniziert und sagt, wo die Fallstricke liegen könnten. Das ist auch nochmal ganz wichtig.
Mhm. Und das heißt, was würdest du empfehlen, wenn eben ein Pflegedienst jetzt nicht explizit die Spezialisierung auf Wunden hat, sollten die Pflegefachkräfte denn dann auch weiter auf Fortbildung gehen? Ich meine, ja, wir wissen alle den Expertenstandard, aber wie oft wird der geschult und was bleibt eigentlich tatsächlich hängen, um ehrlich zu sein? Ne? Also das ist ja auch mal so die Frage.
Es hat sich ja Gott sei Dank mittlerweile viel getan. Es ist ja auch so, nicht jeder Kollege hat so viel Freizeit oder wir können auch nicht jeden Kollegen zu einer Schulung schicken. Es gibt da mittlerweile heute auch Online-Portale, wo man auch mal für 15, 20 Minuten sich mal was angucken kann. Wird mittlerweile von jeder Industriefirma her angeboten und auch hergestellt, solche kleinen Filmchen. Auch der ICW macht mittlerweile diese One-Minute-Wonder-Geschichten. Mhm. Das heißt, es gibt ja so Kärtchen oder so kleine Filmchen, die man sich angucken kann. Dann wird mal eben kurz eine Krankheit oder irgendwas besprochen. Und dann kann man innerhalb von 1 bis 2 Minuten dann halt mal eben von der Diagnose, Therapie bis zum Endergebnis alles mal kurz durcharbeiten, so zum Auffrischen. Mhm. Das kann man auch mal zwischen Tür und Angel mal bei der Kaffeepause machen. Ist auch mal ganz nett. Und so bleibt man dann auch ein bisschen theoretisch verbehaftet mit der ganzen Thematik.
Ja, ich wüsste gar nicht. Ich glaube, ich würde mir das jetzt inzwischen gar nicht mehr zutrauen, wirklich eine Wunde wirklich adäquat zu versorgen. Also dazu bin ich leider auch schon zu lange draußen, obwohl ich die Theorie kenne, aber es ist ja immer noch ein Unterschied, ne? Wenn man die Theorie kennt, aber dann einfach nicht in der Praxis ist. Ne?
Das ist ja auch so eine Sache. Viele denken jetzt, ich bin jetzt hier Wundexperte, weil ich den Kurs gemacht habe. Ja, aber denen fehlt meist die Praxis. Ne? Und deswegen kann ich immer nur sagen, die sollten dann gucken, dass sie auch möglichst viel draußen hospitieren gehen, auch gerne mal in die Klinik oder ins Wundzentrum und sich möglichst viel angucken, damit die auch verstehen, was an der Wunde passiert. Denn es kann ja nicht sein zu sagen, so, du bist jetzt Wundexperte und du bist jetzt rausgeschickt, und dann kommen die zu wirklich katastrophalen Wundverhältnissen und wissen gar nicht, was los ist. Ja? Also deswegen, man sollte auch die Kollegen erstmal in die Hand nehmen, einarbeiten, denen auch erstmal alles so zeigen und erklären, wie welches Krankheitsbild aussieht. Man sollte da auch schon profundes Fachwissen auch im Prinzip schon haben. Ne? Ja, das ist halt das große Problem, dass die einfach grün rausgeschickt werden, losgelassen werden und wissen gar nicht, was läuft. Entschuldigung.
Und okay, deine drei Topics, was falsch läuft, ist einmal so die hygienische Geschichte, dann auch die Anwender in der Haftung, die einfach das durchschneiden, weil sie es vielleicht nicht besser wissen oder weil der Arzt es gesagt hat. Und die andere Geschichte der Überversorgung. Und jetzt, wenn du nochmal in deine geheime Trickkiste greifst oder guckst, was wirst du denn den Kolleginnen und den Kollegen oder den Hörerinnen und Hörern jetzt so als deine geheimen Quick-Tipps mit auf den Weg geben? Was hat sich denn bewährt in der Wundversorgung? Also kannst du da 2-3 Beispiele sagen?
Jetzt vor Ort in der Lokaltherapie?
Ja, genau.
Oder wie
du willst. Also ich meine, ich weiß nicht, also wie gesagt, Föhn und Eisen oder Honig und Zucker.
Ja, das ist ja alles obsolet, obwohl das kommt immer wieder vor. Das
ich wollte gerade sagen.
Ich habe eine Verordnung, da steht drauf, Honig, auf die Wunde soll Honig. Und dann sagt der Arzt noch dazu, aber der Gute. Ne? Dann denke ich so, meint er jetzt Langnese oder was will er jetzt von mir hören? Sicherlich gibt es auch Wundprodukte mit Honig, die sind auch noch verordnungsfähig, wie jedes Jahr, aber die sollen ja auch irgendwann rausgenommen werden. Da sprechen wir über den Manuka-Honig. Die haben auch eine Daseinsberechtigung, kann man auch mal nehmen, so als Kick, um nochmal eine Wunde neu anzureizen. Aber ansonsten, ja, die alten Sachen, die sterben nicht aus. Das fängt beim Zucker an. Eisenföhn hatten wir auch, Mercurochrom. Gibt es immer noch auf dem europäischen Markt, habe ich gehört. Gibt es noch in Frankreich, Griechenland und Italien. Ich wundere mich manchmal auch, wo die dann auch immer noch die Produkte herbekommen. Ich kann mich erinnern, damals in meiner ersten Zeit war das ja so das Allheilmittel. Wir haben ja jede Wunde mit Mercurochrom zugekriegt.
Das kann ich auch noch.
Also da haben die Leute ja gefühlt drin gebadet und es halte alles ab. Ja klar, die Haut, die war ja nachher auch so gegerbt wie Leder, da konnte ja nichts mehr groß passieren. Ne?
Ja,
was ganz wichtig ist, auf jeden Fall immer mit den Ärzten in Kontakt zu bleiben, hartnäckig zu sein und die auch dann versuchen, mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Dann, wenn man die einmal gewonnen hat, dann haben die auch Vertrauen zu einem. Dann hat man auch keine Schwierigkeit mehr, irgendwo nachher Sachen verordnet zu bekommen. Also das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Und ansonsten, ja, Patienten immer zuhören, ganz wichtig, nicht von oben herab, du, das ist gar nicht gut. Man muss sich erstmal in die Situation des Patienten reinversetzen, das ist auch ganz wichtig, und zuhören. Wenn das beim ersten, zweiten Kontakt noch nicht so ganz gut klappt, aber beim dritten Kontakt hat man in der Regel dann schon zu 80% das Vertrauen des Patienten gewonnen und dann kann man da eigentlich im Prinzip alles mit denen machen.
Und wenn den Patienten, wenn man den zuhört, also aktiviert man dann auch irgendwie so ein bisschen die Selbstheilungskräfte oder auch die, also Selbstheilungskräfte in Anführungsstrichen, auch so die Resilienz? Also gibt es auch Patienten, die, weiß ich nicht, die sich halt nicht an die Therapie halten oder
ja,
die
natürlich
einfach das Verständnis nicht haben und dann
die müssen wir natürlich auch mit versorgen. Die werden dann aber halt jetzt, sag ich mal, die ziehen wir halt so mit. Aber das wird dann auch mit den Ärzten und mit den Krankenkassen besprochen. Dann wissen die halt eben, dass sie keinerlei Adhärenz haben. Und die müssen ja trotzdem mit versorgt werden. Die ziehen wir halt mit durch. Ne? Mhm. Das ist halt einfach so. Okay. Aber die kriegen jetzt nicht die Top-Versorgung, sage ich auch immer dann dazu. Ne? Also da reicht dann auch wirklich einfaches Material. Da muss jetzt nicht das teuerste Material drauf. Weil wenn die da nicht mitarbeiten, dann finde ich das immer bedenklich. Formulieren wir es mal vorsichtig. Weil wir zahlen ja alle in diesen Topf ein. Ne? Und wir nehmen auch alle aus diesem Topf raus. Und dann müssen wir auch gucken, dass das Geld so eingesetzt wird, dass es auch sinnvoll ist und so weiter. Das soll jetzt nicht despektierlich klingen den anderen gegenüber, aber wenn die Leute trotzdem so weitermachen, wie sie möchten und keinerlei Einsicht zeigen, dann ist das ja auch Quatsch. Ne? Der Patient möchte ja da nicht. Und müssen wir das auch akzeptieren. Jeder Mensch hat in Deutschland das Recht auf Verwahrlosung. Wir können ihm nicht vorschreiben, nee, Sie müssen jetzt hier mal lüften und Sie müssen mal hier aufräumen. Nein, das müssen wir nicht. Der Patient, der lässt uns ja rein, der hat das Hausrecht. Und wenn ihm unsere Nase nicht gefällt, dann darf der uns rausschmeißen. Dann müssen wir das akzeptieren.
Mhm.
Und so ist es in der Wundversorgung auch. Wenn er sagt, nee, ich will das aber nicht auf meiner Wunde haben, obwohl es eigentlich gut wäre, auch dann müssen wir das akzeptieren. Mhm. Dann kommt dann halt eben nur einfaches Material da drauf.
Ja, spannende Ansätze, also auch wertvolle Tipps, glaube ich, einfach das nochmal ins Bewusstsein zu rufen. Und Martin, einmal zum Abschluss.
Ja.
Wenn du so, welche Wunde, was ist so deine Lieblingswunde, die du geheilt hast? Also war das die von Anfang, also am Anfang mit der Wirbelsäule, oder kannst du noch so eine Geschichte erzählen, wo du sagst, oh, das war eine schwierige Geschichte, aber ihr habt es geschafft oder du hast es geschafft, die Wunde gut zu versorgen?
Ja, das war noch in einem alten Betrieb, wo ich gearbeitet habe. Da habe ich wirklich einen Patienten, der hatte offene Beine, 8 Jahre lang. Mhm. Wirklich ganz schwierige Verhältnisse. Der war also im ganz schlechten Zustand, war Raucher, Alkoholiker. Aber wirklich, nach 8 Jahren waren die Wunden zu. Ich hätte das nie gedacht. Also das war echt ein positives Erlebnis, wo ich immer gedacht habe, das hätte ich nicht gedacht. Aber es sind meist auch schon hier so die kleinen Erfolge, wenn man sieht, dass eben halt eine Wunde schon nach 6, 7, 8 Wochen abheilt, die schon über Jahre bestanden hat. Häufig ist es ja so, die Leute, die haben ja, die gehen ja erst zum Arzt, wenn der Leidensdruck groß genug ist. Vorher kutschen die ja zu Hause alleine rum. Ne? Die sind ja erfinderisch, die kommen ja auf die tollsten Ideen. Und das sind aber dann so die Erfolge, die dann auch wirklich Spaß machen und dann, wie gesagt, die Dankbarkeit der Patienten. Und wenn die dann immer dann noch sagen, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das schon viel, viel eher gemacht. Ja, aber ne, der Erfolg gibt ja dann einem auch recht und das macht ja dann auch Spaß.
Ja, ja, wunderbar. Martin, dann vielen lieben Dank für die Insights zur Wundversorgung und wie das so alles funktioniert. Und ja, vielen lieben Dank an dich und ich wünsche dir weiterhin alles Gute und viele gute Wunden, die du versorgen kannst.
Dankeschön.
Und bis ganz bald. Ich denke, wir sehen uns mit Sicherheit auch auf einer Messe, auf den Roadshows oder
genau.
Irgendwann bin ich auch in Mülheim an der Ruhr und komme auf einen Kaffee vorbei.
Gerne.
Lieben Dank.
Bis dahin.
Den Blogbeitrag zu dieser Folge liest du wie gewohnt auf unserer Homepage unter www.medifoxdan.de. Bei Fragen oder Wünsche zum Podcast schreib mir doch einfach unter pflegefaktisch@medifoxdan.de oder folge mir auch einfach auf Instagram oder Facebook. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schenk mir einfach deine Sterne für eine gute Bewertung. In diesem Sinne, einfach weiter Podcast hören. Ich freue mich auf dich. Powered by MediFox Dan.